Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen beim Büchermarkt. Am Mikrofon ist Angela Gutzeit. In einer 1000-seitigen Ausgabe ist jetzt das Gesamtwerk des Norwegers Kjell Askildsen zu begutachten. Er gilt als Meister der kurzen Erzählform. Zuvor werfen wir einen Blick nach Russland, und zwar mit Hilfe der Internetplattform Decoda. An diesem Projekt sind deutsche Redakteure, Übersetzer und Wissenschaftler beteiligt, die Texte unabhängiger russischer Journalisten ausfindig machen und übersetzen. Aber warum? Leisten deutsche Korrespondenten schlechte Arbeit? Nein, keineswegs, sagen die Leute von Decoda. Nur hätten die traditionellen Qualitätsmedien zu wenig Platz für russische Themen. Dabei gäbe es in Russland trotz aller Repressalien durch das Putin-System nach wie vor brillanten Journalismus, und diesen gelte es, sichtbar zu machen. 2016 gewann Decoda das Grimme Online Award. Nun liegen die wichtigsten Texte der letzten Jahre in einem Sammelband vor. Decoda, Russland entschlüsseln, so der Titel, Näheres von Uli Hufen.
Der russische Dichter Fjodor Tjutschew schrieb einst, Russland sei mit dem Verstand nicht zu begreifen. Winston Churchill sah es ähnlich und behauptete, Russland sei ein Rätsel in einem Geheimnis, umgeben von einem Mysterium. Beide Sätze werden zu oft zitiert und haben viel Schaden angerichtet, weil sie nahelegen, dass es sinnlos sei, überhaupt zu versuchen, russische Realitäten journalistisch, wissenschaftlich oder künstlerisch zu ergründen und zu erklären. Die Internetplattform Decoda spielt in ihrer Selbstdarstellung mit dem heiklen Motiv der russischen Unzugänglichkeit. Allerdings legt der Name Decoda dann doch nahe, dass das angebliche Rätsel Russland immerhin von Experten dekodiert und also doch verstanden werden kann. Decoda entstand 2015 als Reaktion auf den eklatanten Mangel an seriöser Information über Russland und Ukraine. Als in Kiew Massenproteste begannen, als kurz darauf Russland die Krim annektierte und der Krieg im Donbass ausbrach, stellte man in Deutschland überrascht fest, dass kein einziges deutsches Qualitätsmedium einen festen Korrespondenten in Kiew hatte, dass die Zahl der Korrespondenten in Moskau seit Jahren sank und dass seit 1990 zu allem Überfluss auch zahllose Professuren für osteuropäische Geschichte oder Slawistik verschwunden waren. Auch Decoda kann keine Korrespondenten bezahlen, löst das Problem aber mit einer eleganten Idee, die so naheliegend war, dass vorher niemand je darauf kam. Decoda stützt sich auf unabhängige russische Journalisten und Medien. Den Grundgedanken beschreibt Chefredakteurin Tamina Kutscher so.
Die Idee war aber von Anfang an eben nicht nur zu übersetzen, nämlich aus unabhängigen Medien, die also wirklich unabhängigen Journalismus machen, sondern mit diesem Übersetzen wirklich das ganze Wissen mitzutransportieren, das auch ein guter Übersetzer hat, und also viel Kontext zu bieten, viel Wissen.
Die Decoda-Redaktion sucht aus der unendlichen Fülle interessanter Texte, die täglich in russischen Medien veröffentlicht werden, aus, was fürs deutsche Publikum erhellend, unterhaltsam oder horizonterweiternd sein könnte. Politik, Kunst, Gesellschaft, Sport, Alltag, egal. Dann werden die Texte durchweg gut ins Deutsche gebracht und bei Bedarf kommentiert.
So arbeiten wir mit so Pop-ups, in denen wir einzelne Begriffe erklären, aber vor allem arbeiten wir auch mit Wissenschaftlern zusammen, die bestimmte Begriffe, Phänomene, die ein deutscher Leser nicht kennt oder vielleicht nur so ein bisschen kennt, erklären. Und diese Übersetzungen sind mit den Gnosen, wie wir diesen wissenschaftlichen Text nennen, verlinkt. Also man kann, wenn man über einen bestimmten Begriff stolpert, gleich zur Gnose gehen und nachlesen, was ist es eigentlich.
Jenseits einzelner Texte und Ideen dürfte die größte Überraschung, die Decoda für deutsche Leser bereithält, darin bestehen, dass es in Russland auch nach 20 Jahren Putin unabhängige Medien, brillante Journalisten und großartige Texte gibt. Das legendäre Moskauer Oppositionsblatt Novaya Gazeta, bei dem auch Anna Politkovskaya arbeitete, die Kulturplattform Kolta, das in Riga beheimatete Nachrichtenportal Medusa, der Radiosender Echo Moskau, die Zeitschrift Neue Literaturrundschau und viele andere. Manche existieren seit Jahrzehnten, andere sind jung und hip.
man muss betonen, es gibt diese Medien und sie arbeiten alle und sie machen eine super Arbeit. Gleichzeitig muss man halt immer sagen, aber es wird immer schwerer. Also die Luft wird natürlich dünner. Es gab jetzt im Frühjahr eine Reihe von Mediengesetzen, die erlassen wurden gegen Hate Speech und gegen Fake News. Die sind so schwammig formuliert. Also es sind wirklich Gummiparagraphen, die dann eben sehr selektiv und auch willkürlich angewandt werden können. Also es schweben da schon so Damoklesschwerter über den einzelnen Journalisten und Medien. Und gleichzeitig, also hier, lesen Sie den Artikel von Olga Beschli. Also die gehen damit total cool um, sage ich mal. Das ist halt auch, gehört zur Realität dazu. Und wenn wir so, oh Gott, na, also so gehen die damit gar nicht um.
Olga Beschleys Text eröffnet den Decoder-Sammelband und erzählt von den turbulenten Gefühlen, Gedanken und Ereignissen, die der Anruf eines Geheimdienstmitarbeiters bei der Autorin auslöst. Die auch von deutschen Russland-Journalisten häufig behandelten Themen Geheimdienst und Pressefreiheit erscheinen hier in neuem, überraschendem Licht. Dieses Prinzip wiederholt sich bei vielen Texten. Die Themen sind bekannt: Korruption, Kirche, Geheimdienst, Donbass, Syrien, Putin. Der Blickwinkel aber ist anders. Noch wichtiger sind vielleicht die Texte, die wenig oder nichts mit Politik, Putin und Geheimdienst zu tun haben. Darüber, wie Russen Neujahr feiern, über russischen Hip-Hop oder über die Wohnverhältnisse in russischen Städten. Eine andere Gruppe wirklich überraschender Texte behandelt politische Themen, stammt aber von Autoren, die den dominanten liberalen, Putin-kritischen Diskurs gewissermaßen transzendieren. Nicht, weil sie Putin rechtfertigen wollen, sondern weil sie verstanden haben, dass die erbarmungslose Fixierung der meisten westlichen Medien auf den dämonischen Intriganten Putin ein Fehler ist, der erstens nur Putin nutzt und zweitens den Blick auf die russischen Realitäten verstellt. Anschaulich wird das im vielleicht besten Text des Sammelbandes. Darin erklärt die fabelhaft kluge und umtriebige Politologin Jekaterina Schulmann, warum der russische Staat versucht, den Russen einzureden, sie würden Stalin am liebsten wieder zum Leben erwecken. Schulmann zeigt aber auch, dass die russische Gesellschaft sehr viel resistenter gegen diese Versuche ist, als man in Deutschland gern annimmt. Für die Zukunft von Decoder wünscht man sich als Leser, dass die Redaktion sich noch häufiger traut, eingefahrene Themen und Perspektiven zu ignorieren. Es wird Zeit, dass die Leser in Deutschland endlich wieder ein runderes Bild von Russland gewinnen. Eine weitere Aufgabe hat Decoder sich selbst gesucht. Tamina Kutscher.
Seit Anfang November 2019 haben wir uns auch erweitert und machen das Gleiche auch in die andere Richtung. Also wir übersetzen auch deutschsprachige Medien ins Russische. Und aber nach dem gleichen Prinzip, wir übersetzen nicht nur, sondern wir liefern eben viel Wissen und Kontext mit.
Das ist bitter nötig, wie jeder weiß, der gelegentlich einen Blick in russische Medien wirft. Die Vermittlung deutscher Realitäten nach Russland ist mindestens ebenso wichtig für ein vernünftiges Verhältnis wie die Vermittlung von russischen Realitäten nach Deutschland. Decoder hat in nur 4 Jahren bewiesen, dass beides möglich ist. Man kann nur hoffen, dass die Finanzierung der Plattform durch diverse Stiftungen stabil bleibt. Hier wird Bedeutsames geleistet.
Uli Hofen im Gespräch mit Chefredakteurin Tamina Kutscher. Sie und ihre Kollegin Friederike Meltendorf haben den Band Decoder Russland entschlüsseln vorgelegt. Erschienen ist das Buch bei Mattes und Seitz, 336 Seiten, 20 Euro. Als in den 50er Jahren die ersten Erzählungen des Norwegers Kjell Askildsen erschienen, erwarb dieser sich sofort das Image eines antireligiösen und amoralischen Rebells. Seither hat sich viel getan, die norwegische Gesellschaft ist liberaler und offener geworden und der 1929 geborene Autor eckt mit seinen Büchern auch nicht mehr unbedingt an. In den vergangenen Jahrzehnten hat Askildsen Romane, Erzählungen und Kurzgeschichten vorgelegt, in denen sich der Autor mal politisch engagiert, mal formal wagemutig zeigt. Dabei ist zu beobachten, der Norweger lotet in seinen Geschichten zunehmend die Abgründe des zwischenmenschlichen Alltags aus. Nun liegt sein Gesamtwerk in deutscher Übersetzung vor. Dorothea Diekmann hat sich in den Askildschen Kosmos vertieft.
Mit seinem ersten Erzählungsband fand Kjell Askildsen in den 1950er Jahren bei der Kritik wohlwollende Beachtung. In seiner norwegischen Heimatstadt sah es anders aus. Die Bibliothek verweigerte die Ausleihe, der Pfarrer verurteilte das Buch und der Vater des 24-Jährigen, ein frommer Freikirchler und Abgeordneter der Christlichen Volkspartei, verbrannte es nach der Lektüre. Mit der Kombination aus heimischem Bannfluch und öffentlicher Anerkennung erhielt der junge Askildsen so viel Bestätigung, wie sich ein Debütant nur wünschen kann. Aber was hatte das Provinzpatriarchat dermaßen erregt?
Sie schmiegte sich an meinen Rücken, aber plötzlich drang Gelächter durch das offene Fenster. Und als ich nachschaute, standen auf dem Gehweg gegenüber zwei Jungs und stießen sich gegenseitig grinsend an. Ich dachte, es wäre schlimm, wenn ich nicht alles tun würde, um sie zu halten. Und ich sagte, ich werde es schon schaffen. Was wirst du schaffen? Fragte sie. Dir mehr zu geben als nur Liebe und Zärtlichkeiten, Geld und schöne Kleider, sagte ich. Ich ging zu ihr, sie drückte ihren Körper an meinen und wir wollten es beide. Und niemand lachte mehr vor dem Fenster.
Der Einbruch, heißt die Erzählung. Noch am selben Abend wird der Ich-Erzähler in eine Villa einbrechen und viel Geld für seine Angebetete erbeuten, um sie dann jedoch mit einem anderen Mann anzutreffen. Als er diesen brutal zusammenschlägt, wird er von der Polizei abgeführt. Kurz, es ist ein dramatischer, für heutige Leser aber eher harmloser Plot. In guter Short-Story-Manier bleibt der Ausgang ebenso offen wie die Frage, ob die Geliebte des Ich-Erzählers eine Prostituierte ist. Nur das sinistre Gelächter tönt wie aus dem Off in den dunklen Innenraum des Geschehens, halb als Rätsel, halb als Lösung. In den Geschichten des Askildschen Erstlings herrscht bis auf eine idyllische jugendliche Liebesbegegnung ein zwischen Erotik und Tod flackerndes Dunkel, mal schwer und blutig, mal existenzialistisch kühl. Es ist der Beginn eines schmalen Opus, das dem Autor auch international Anerkennung eingebracht hat. 5 Kurzromane und 8 kleine Erzählungsbände bilden das Gesamtwerk, das der Luchterhand Verlag in 2 dicken Bänden herausgegeben hat. Beworben wird der Autor als Beckett Norwegens, ein irreführendes Etikett, das sich nur auf einen äußeren Eindruck berufen kann, den seiner Physiognomie. Das langgezogene Adlergesicht mit dem stechenden Blick aus hellen Augen erinnert deutlich an die markanten Züge des Iren. Askildsen hat Beckett übersetzt und ihn neben anderen Autoren als Impulsgeber bezeichnet. Aber nichts könnte Beckett ferner sein als etwa dieses Credo.
Man muss ja vor allem eine Spannung schaffen. Natürlich. Eine Spannung, die den Leser nie loslässt. Darauf hatte er ein Anrecht.
Die Auseinandersetzung mit der christlichen Erziehung war ein Leitmotiv seines Schreibens. Den religiösen Zwängen und Schuldzuweisungen setzte er erotische Schilderungen, den tröstlichen Sinngebungen katastrophische Alltagsszenarien entgegen, gepaart mit einer düsteren Innerlichkeit. Zugleich experimentierte er wild mit Erzählformen. Die beiden ersten Romane, die noch in den 50er Jahren erschienen, könnten kaum unterschiedlicher sein. Der erste, mit dem schrägen Titel »Herr Leonard, Leonard«, ist die gerichtliche Aussage eines Mannes, der ohne jedes Motiv seine Geliebte umgebracht hat. Die Geschichte von vergeblicher Selbstsuche und sinnlosem Mord imitiert unüberhörbar Kafkas Ton.
Drinnen stand ein Mann und rasierte sich über einer Waschschüssel. Ich schloss die Tür und sah ihn an. Danach schaute ich mich im Zimmer um und wunderte mich, dass es keine anderen Türen gab als diejenige, durch die ich hereingekommen war. »Waren Sie eingesperrt?«, fragte ich. Der Mann blickte mich verwundert an. »Nein«, sagte er, »warum?« »Die Tür war von außen abgeschlossen«, sagte ich. »Tatsächlich?« »Nun ja, so etwas muss man hinnehmen.«
Der zweite Roman, Davids Bruder, bleibt dagegen in den Grenzen eines psychologischen Realismus. Aus der Sicht eines pubertierenden Jungen erzählt er die rührende Geschichte von der Rückkehr seines totgeglaubten älteren Bruders David. Jetzt hat David tatsächlich eine Krankheit zum Tode und nutzt die ihm verbleibende Lebenszeit, um dem Jüngeren gegen die Bigotterie des Elternhauses den Rücken zu stärken. 10 Jahre später, 1966, erlebte Askildsen mit seinem zweiten Erzählungsband Kulissen den Durchbruch. In der letzten Geschichte verschränkt er 3 Perspektiven so eng, dass sie sich zu einem klaustrophobisch dichten Klumpen ballen. In seinem nächsten Roman Umgebungen hat der Autor diese Technik fortgeführt. Auf einer kleinen Insel bewegen sich 4 Figuren und beobachten einander unablässig, während ein unsichtbarer Regisseur in schneller Folge zwischen den Blickwinkeln schaltet, wie an 4 Monitoren. Kein Wunder, dass der kleine Geniestreich verfilmt wurde. Der Text, ein Tanz der Blickachsen und Raumkoordinaten, erinnert als einziger tatsächlich von fern an Beckett, dessen wortloses Stück Quadrat.
Um 10 Uhr steht der Leuchtturmwärter im Turm und sieht Marion auf einem Stuhl vor ihrem Fenster lesen. Albert Kraft kommt aus der Hütte, blickt eine Weile zum Bootshafen hinüber. Marion und Kraft können einander nicht sehen. Zwischen ihnen liegt die rote Hütte. Kraft geht hinein und holt einen Küchenstuhl und die schwarze Mappe. Er sieht Maria zum Toilettenhäuschen gehen, dasselbe sieht der Leuchtturmwärter. Durch den Spalt kann Maria Krafts sämtliche Bewegungen verfolgen.
In den 70ern meldete sich Askildsen wiederum mit zwei irritierend braven Romanen, in die seine Sympathien für Kommunismus und Frauenemanzipation eingingen. Oluf, lieber Oluf und Alltag lassen sich ohne weiteres als engagierte Literatur lesen. Doch trotz der konventionellen Inhalte zeichnet Askildsens Literatur eine scharfe Wahrnehmung aus, ein Augenmerk auf das Abweichende und eine Sprache, die präzise den Verästelungen menschlichen Fühlens und Verhaltens folgt. Von nun an entwickelt er diese Stärke ausschließlich in der kürzeren Form weiter. So etwa in der Erzählung Ingrid Langebacke aus dem Band Nichts umsonst von 1982.
An den folgenden Tagen geht sie ihm aus dem Weg und sagt nur das Nötigste. Torbjörn bleibt abends zu Hause. Darüber freut Ingrid sich. Mehr als alles andere fürchtet sie, dass er wieder betrunken nach Hause kommen könnte. Sie sieht, wie eingesperrt er ist, und sie weiß, dass der Alkohol gefährliche Sprünge in den Panzer schlagen kann, in den er sich verkriecht. Sie hat Angst, kann aber nicht die entgegenkommende Art an den Tag legen, die ihn vielleicht milder stimmen würde. Denn sie fühlt nichts Gutes mehr für ihn. Sie fragt sich, ob sie ihn hasst, und sie antwortet mit Ja und Nein. Das Ja erschreckt sie. Bisweilen schaut sie ihn an, unbemerkt, und wird von etwas überrumpelt, das Mitleid ähnelt, aber es geht rasch vorbei.
Ein großer Teil der Erzählungen und Kurzgeschichten behandelt solche Szenen einer Ehe, die tatsächlich an den berühmten Bergmann-Film dieses Titels erinnern. Dramolette mit eindringlicher Wirkung, auch wenn diese unter der zunehmenden Gleichförmigkeit der Texte leidet. Scheinbar schlichte Dialoge geben wie ein minutiöses Drehbuch die feinsten Regungen wieder.
Sie sah auf die Uhr. »Ich glaube, ich gehe bald ins Bett«, sagte sie. »Ja, mach das«, sagte er. »Du nicht?«, fragte sie. »Noch nicht gleich. Es ist so schön, hier zu sitzen und auf den Fjord rauszuschauen.« »Ja, nicht wahr?«, sagte sie. »Nicht wahr, das ist ein schöner Ort.« »Ja, klar«, sagte er. Er sah sie an. »Ich finde, du schaust mich so komisch an«, sagte sie. »Findest du?«, fragte er. Sie griff nach ihrem Glas. Sie trank aus. »Tut mir leid, dass ich so müde bin«, sagte sie. »Das ist sicher die frische Luft.« »Ja«, sagte er. »Geh ruhig ins Bett.«
In den staccatohaften Zwiegesprächen staut sich das Schweigen und entlädt sich bisweilen zum Schrecken der Akteure selber in irrationalen Handlungen. Der Mann zieht der Schlafenden die Decke weg, die Frau verbrennt eine Spielkarte. Oft verlegt Askildsen die Dialoge nach innen, wo sie als Selbstgespräch fortlaufen und den Eindruck erwecken, dass sich auch in einer einzelnen Person zwei einander Fremde gegenüberstehen. Im Lauf der Jahre werden die Erzählungen immer trister und grauer. In den letzten Bänden vegetieren kranke und alte Männer grummelnd dem Tod entgegen, Beziehungen erweisen sich als Gefängnisse, Familien langweilen sich durch den Alltag und vertilgen stumm Spiegeleier, Kohl und Fleisch.
Sie setzten sich, er goss Rotwein ein, sie aßen Rinderbraten. Sie redeten über Alltägliches, er beteiligte sich mit dem einen oder anderen Ja oder Nein. Sie stand auf und deckte den Tisch ab, und als Vera ebenfalls aufstand, sagte sie: »Nein, nein, bleib ruhig sitzen.« Jakob sah, dass Vera zögerte. Dann nahm sie die Gemüseschüssel und die Sauciere und folgte Maria in die Küche.
Wie in den unzähligen Kurzgeschichten der Gabriele Wohmann, mit denen Generationen von Schulkindern gequält wurden, sezieren Askildsens späte Erzählungen das saturierte Elend innerlich erloschener Durchschnittsbürger ohne einen Funken Schönheit oder Utopie. Tatsächlich freut sich der 91-Jährige, wie sein Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel in einem Geleitwort berichtet, dass seine Geschichten in Norwegen Schullektüre sind, weil sie keine Moral- oder Nutzanwendung vorgeben. Ihm, dem Übersetzer, ist zu verdanken, dass Askildsens glasklarer Ton im Deutschen mit geradezu unheimlicher Natürlichkeit wiederkehrt. Was die Nutzanwendung angeht, so wird ein empfindsamer norwegischer Schüler wohl den Schluss ziehen, niemals erwachsen werden zu wollen. Und für die erwachsene deutschsprachige Leserschaft wäre eine engere Auswahl des Askildschen Werks in den ursprünglichen kleineren Buchausgaben angenehmer und angemessener gewesen.
Dorothea Diekmann zu Kjell Askildsens Gesamtwerk, erschienen in der Übersetzung aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel im Luchterhand Literaturverlag. 1056 Seiten in einem Band, 48 Euro. Und das war's von uns. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Schwachstelle bei Tesla. Hacker manipulieren den Fahrerassistenten. So eines der Themen. Ich verabschiede mich von Ihnen. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.